freue mich, dass ihr hier seid. Ich bin Markus Beckedahl, ich betreibe das Blog netzpolitik.org und wir haben hier heute Abend vier verschiedene Vorträge hintereinander kuratiert. Ich werde eine Einführung geben in so die wichtigsten zentralen politischen Fragestellungen infolge der Digitalisierung, was wir Netzpolitik nennen. Danach wird Anna Biselli aus unserer Redaktion über Datenschutz und Überwachung reden. Danach wird Gillian York von der Electronic Frontier Foundation über privatisierte Öffentlichkeiten wie Facebook und Co. und Zensur durch private Unternehmen berichten. Und dann wird zum Abschluss Jeremy Zimmermann von La Quadrature du Net aus Frankreich über Hacking with Care reden. Da geht es eher darum, wie man Burnouts für Aktivisten vermeidet, wie man Entspannungsübungen für Bildschirmarbeiter bis Burnout-Vermeidungsstrategien passend zur Abendzeit. Ich bin von netzpolitik.org, das ist ein Teil unserer Redaktion, mittlerweile sind wir ein bisschen größer geworden. Wir hatten letztes Jahr so einen kleinen Vorfall mit dem Verfassungsschutz, seitdem sind unsere Spenden ein bisschen nach oben gegangen und wir können mehr Menschen finanzieren, um ja über netzpolitische Fragestellungen aufzuklären und quasi als Journalisten Politik, aber auch Medien auf die Finger zu schauen. Und ich habe jetzt ein bisschen das Problem, normalerweise halte ich meine Vorträge mit meinem eigenen Notebook und da habe ich dann bestimmte Programme, mit denen ich die nächste Folie sehe. Jetzt weiß ich nur, ich habe 80 Folien, ich weiß aber nie, was die nächste ist, deswegen bitte ich um ein bisschen Nachsicht, weil ich spiele ja gerade PowerPoint-Karaoke und weiß nicht, was als nächstes kommt. Zumindest aber die nächste Folie weiß ich. Der erste Themenbereich dreht sich um unter anderem durch Edward Snowden ausgelöste Debatte. Netzpolitik.org gibt es seit 2002 und wir haben, sagen wir mal, die ersten 10 Jahre über nie so wirklich offen darüber reden können, zumindest nicht außerhalb unseres Blogs, was wir uns so vorstellen würden, wie Geheimdienste arbeiten, wenn sie einfach mal mit ihren Ressourcen und mangelnder demokratischer Kontrolle alles überwachen wollen, was man kann. Wir hatten immer Angst, dass wir so in die Ecke von Verschwörungstheoretikern gerückt werden, weil viele konnten sich gar nicht vorstellen, was alles überwacht werden kann und viele konnten sich auch gar nicht vorstellen, dass das alles überwacht wird. Bis dann im Sommer 2013 Edward Snowden kam und quasi Journalisten viele Dokumente übergab, die diese dann auswerteten, um halt den größten Überwachungsskandal in der Geschichte der Menschheit aufzudecken. Herzstück dieser Aufklärungen oder Enthüllungen war halt die NSA. Hier sieht man ihr Büro oder Hauptgebäude in Maryland in den USA. Die NSA hat seit dem Zweiten Weltkrieg, aber vor allen Dingen seit dem 11. September ein globales Überwachungsnetzwerk aufgebaut, wo, wie wir dann im Rahmen der ganzen Enthüllung festgestellt haben, alle westlichen Geheimdienste eingebunden sind, die zusammen in einem Ringsystem eigentlich einfach mal alles überwachen, was geht. Und vor allen Dingen im Namen der Sicherheit massive Unsicherheit schaffen durch ihre ganzen Hacking-Strategien. Wir haben gelernt, dass man auch den ganzen großen amerikanischen Plattformen, die die meisten von uns wahrscheinlich nutzen, nicht zu trauen ist. Das PRISM-Programm ist eines der günstigsten Programme der NSA, die wir gelernt haben. 20 Millionen Dollar kostet es nur im Jahr und bietet der NSA und ihren Partnergeheimdiensten Root-Zugang zu den Datenbanken von Apple, Microsoft, Facebook, Yahoo und Google und wie sie alle heißen. In Deutschland hatten wir dann im Jahr 2013 Bundestagswahlkampf. Die Bundesregierung fuhr da so eine merkwürdige Linie, dass sie halt die ganze Zeit versuchten zu erklären, die Debatte ist beendet. Wir hatten damals noch einen Innenminister namens Friedrich, die wenigsten werden sich an ihn erinnern können. Wir hatten noch einen Kanzleramtsminister Pofalla, der grandios, ich habe jetzt leider kein Video, die ganze Affäre für beendet erklärte. Und wir haben damals alle darüber gelacht, weil klar war, die Affäre ist überhaupt nicht beendet. Da steckt viel mehr dahinter. Das Problem ist, auf lange Sicht hatten die tatsächlich recht. Für die war die Affäre beendet und die wussten, dass auf lange Sicht für die normale Bevölkerung diese Affäre auch eigentlich ohne jegliche Konsequenz vorübergehen wird. Wobei, mittlerweile können wir mindestens 4 Reformen nach Snowden identifizieren. zu den vier komme ich gleich noch. Es gab genau eine Woche lang Protest gegen die NSA-Überwachung übrigens. Das war im Oktober 2013. Es kam raus, dass Angela Merkels Partei-Handy überwacht wurde. Es ging noch nicht mal um das Handy als Kanzlerin, sondern es ging um das Handy, was sie als Vorsitzende der CDU hatte und was quasi ein Privat-Handy war. Und da waren selbst dann die ganzen CSU-Hardliner wie Hans-Peter Uhl und so weiter total empört, dass unsere Kanzlerin ihr Parteihandy abgehört wird. Die Bundesregierung versprach damals ein No-Spy-Abkommen. Dieses No-Spy-Abkommen hat letztendlich eigentlich nur Angela Merkel bekommen. Barack Obama hat es ihr gerne gegeben, weil er wusste halt, okay, wenn er nicht mehr Angela Merkels Handy abhört, muss er nur noch alle anderen Handys abhören. Was macht er mit denen Angela Merkel telefoniert? Und dann weiß er trotzdem, was Angela Merkel so kommuniziert. Und kommen wir zu den vier Reformen, die wir seitdem gesehen haben. Letztes Jahr haben wir im Sommer die BND-Strategie geleakt. 300 Millionen kriegt der BND, die Internetüberwachung auszubauen, mehr an den Knotenpunkten abhören zu können, auf dem Schwarzmarkt Sicherheitslücken oder das Wissen über Sicherheitslücken einzukaufen, um Staatstrojaner zu bauen und biometrische Infrastrukturen aufzubauen. Der Verfassungsschutz kriegt mehr Ressourcen, um Rasterfahndungen in sozialen Netzwerken zu machen und das Internet mehr zu überwachen und gleichzeitig auch mehr Austausch mit anderen Geheimdiensten zu machen. Als wir das damals enthüllt haben, kriegten wir Ermittlungen wegen Landesverrat, die glücklicherweise für uns irgendwie dann fallen gelassen wurden. Aber es zeigte halt, dass halt die Bundesregierung sehr empfindlich ist, was Offenheit oder beziehungsweise Transparenz in diesem Fall mit sich bringt. Man könnte jetzt sagen, warum klären die nicht auf? Immerhin haben sie Aufklärung versprochen. Es wurde sogar im Bundestag ein Geheimdienstuntersuchungsbericht, Untersuchungsausschuss eingerichtet, der NSAUer, NSA-Untersuchungsausschuss. Eigentlich sollte es um die NSA-Enthüllung gehen, aber dieser NSA-Ausschuss tagt seit 2 Jahren und ziemlich schnell hat man festgestellt, dass man mal über die eigenen Geheimdienste, also BND und Verfassungsschutz, reden sollte, weil das, was Bofalla und die Bundesregierung nach Start der Snowden-Enthüllung gesagt hatten, nämlich, dass wir damit nichts zu tun haben, dass das ein Problem der USA sei, das stimmte nicht, wie in diesem Untersuchungsausschuss rausgekommen ist. Und wir können voll froh sein, dass wir da eine kleine Opposition haben, die im Bundestag sitzen halt nur 19% Opposition und 81% Große Koalition. Und diese Opposition, da haben wir alle, also jede Grüne und Linke haben jeweils einen und einen Stellvertreter, die dürfen dann auch mal ab und zu Fragen stellen. Da könnt ihr euch das vorstellen, in so eine Rederecht oder Fragerecht in so Anhörungen, die öffentlich sind, die wir voll protokollieren, geht's dann, man hat 100% Fragezeit und 19% davon darf dann mal die Opposition Fragen stellen. Und das sind die guten Fragen. Und dazwischen hat unter anderem die CDU immer das Problem, mit ihren 41% müssen die halt irgendwas fragen, weil das wird von ihnen erwartet. Und das ist dann immer die Zeit, wo alle anderen auf Toilette gehen, weil man halt weiß, irgendwie von den CDU-Fragen braucht man jetzt nicht so viel zu erwarten. Aber all das, was jetzt festgestellt wurde, was illegal ist, was BND und Verfassungsschutz tun, wird jetzt legalisiert. Unter anderem mit dem BND-Gesetz, was gestern vom Bundeskabinett beschlossen wurde, nächste Woche im Bundestag reinkommt und sofort nach der Sommerpause beschlossen werden soll. Das bringt sogar noch eine Ausweitung der Überwachung. Also nicht nur alles, was der BND bisher gemacht hat im Illegalen, gedeckt von der Bundesregierung, wird legalisiert, sondern er darf noch mehr Internetüberwachung durchziehen. Und das ist eigentlich der vollkommen falsche Weg. Die vierte Reform kennt ihr vielleicht von unter dem Namen Vorratsdatenspeicherung. Die Vorratsdatenspeicherung speichert, wer mit wem wann kommuniziert und vor allen Dingen, wo euer Handy war. Und zwar nicht nur, als es klingelte, auch dann, wenn es klingelte, aber auch, wenn euer Handy ein Smartphone ist. Weil Smartphones in der Regel alle 2 Minuten erstmal nach Hause telefonieren und nachfragen, ob neue E-Mails da sind, neue Facebook-Messages oder sonst irgendwie. Und alle 2 Minuten wird im Durchschnitt bei euren Providern der Standort gespeichert. Mindestens für 4 Wochen. der Standort, die Verbindungsdaten, mit wem ihr telefoniert habt, wem ihr SMS geschickt habt für 10 Wochen und die Inhalte der SMS werden übrigens komplett gespeichert. Es geht ja nicht nur um Verbindungsdaten, sondern es geht auch um Inhalte. Und anhand dieser Verbindungsdaten kann man teilweise viel mehr über euch rausfinden, als wenn man die Inhalte überwacht. Es klingt immer so ungefährlich, wenn man weiß, wer mit wem wann kommuniziert hat und wo wir waren. Aber wenn man weiß, wo ihr in den letzten 4 Wochen wart, kann man halt mit Hilfe von Statistik und Algorithmen besser berechnen, wo ihr morgen sein werdet, als ihr das heute schon wisst. Und das ist halt sehr wenigen bewusst. Diese Funkzellen, Standortdaten werden auch zur sogenannten Funkzellenabfrage genutzt. Wir haben das mal 2012 aufgedeckt. In Berlin gab es große Fälle von Funkzellenabfragen. Da gab es brennende Autos. Natürlich war für die Polizei klar, das muss einen linksradikalen Hintergrund haben. Und wir hatten auch nur durch Prozessakten von einem Verdächtigen davon erfahren, dass die Polizei eigentlich jedes Mal, wenn ein Auto brennt, bei den Providern anrief und sagte, ja, schickt uns mal von sämtlichen Handybesitzern, die in der Nähe, in dieser Funkzelle, ihr Handy anhatten, mal die Daten. Und wir haben das dann mal, diese ganzen Daten, visualisiert. Und es war halt klar, wenn ihr in bestimmten Gegenden wohnt, wie Friedrichshain oder Kreuzberg, dann wart ihr halt Dauerverdächtiger. Und die ganze Sache kam irgendwann raus, der tatsächliche Täter hatte gar keinen linksradikalen Hintergrund, das war ein einfacher Pyromane und er hatte noch nicht mal ein Handy. Aber es führte dazu, dass in Diskussion gestartet wurde, darf die Polizei einfach mal durch einen Anruf sämtliche Daten bekommen und dadurch all diejenigen verdächtigen, die in dieser Funkzelle sind oder waren oder nicht. Das Problem ist, Teile der Bevölkerung oder Teile der Regierung finden das vollkommen okay und die Opposition ist halt Opposition. Hier ist noch ein anderes Beispiel, was man mit Standortdaten machen kann. Es gibt den grünen Politiker Malte Spitz, der hat es mal 2010 geschafft, mithilfe der Grünen Partei seine Standortdaten oder Verbindungsdaten generell rauszuklagen. Und er hat das dann visualisiert. Und hier sieht man halt, wo er das letzte halbe Jahr über war. Damals war die Vorratsdatenspeicherung ein halbes Jahr lang. Das ist vor allen Dingen das Bahnnetzwerk in Deutschland. Er ist da als Grünen-Politiker viel gereist. Rechts oben ist Berlin. Links ist so Münster, wo er herkommt. Und Düsseldorf, Köln, Bonn runter. Frankfurt ist da unten. Und das könnte man auch noch genauer visualisieren. Das ist hier nur eine klassische Heatmap für Datenvisualisierung. Und die Grundfrage ist, da habe ich noch meine Folien drinne. Die Grundfrage ist, warum erlauben wir etwas, was in der analogen Welt zu einer Revolution führen würde? Ich glaube, unsere Elterngenerationen würden auf die Straße gehen, wenn die Daten gespeichert werden würde, mit wem sie wann am Zaun mit den Nachbarn geredet haben, mit wem sie wann beim Kaffeekränzchen waren. Genau diese Daten werden aber über die digitale Vorratsdatenspeicherung erhoben und es gibt so gut wie keinen Protest, weil es den meisten überhaupt nicht bewusst ist, dass diese Daten gesammelt werden, weil den meisten Menschen auch gar nicht bewusst ist, welche Datenspuren wir hinterlassen. Die meisten sind ja glücklich, wenn sie ihr Smartphone gerade bedienen können, sodass sie aber noch nicht mal die Auswirkungen richtig kennen. Und das ist nur eine von vielen Fragestellungen, vor denen wir gerade stehen. Ich hoffe, dass auch wieder das Bundesverfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof die neue Vorratsdatenspeicherung, die dann ab 2018 in Kraft tritt, wieder beerdigen wird. Aber wie geht man jetzt damit um? Eine Möglichkeit ist, dass man sich politisch wehrt. Da sieht man aber im Moment, auf absehbare Zeit dürfte die CDU an der Regierung bleiben, weil vor allen Dingen die Älteren gehen zur Wahl, die Jüngeren nicht. Also viele haben keine Hoffnung mehr in die Politik kurzfristig. Man kann dagegen klagen, das tun auch viele. Klagen dauert aber sehr lange, vor allen Dingen, weil es sehr viele Überwachungsgesetze gibt, die alle erstmal nach und nach irgendwie abgearbeitet werden müssen. Die meiste Hoffnung setzen Menschen im Moment in Technik. Und mit Technik kann man am meisten Steine diesem Überwachungsstaat in den Weg legen. Es gibt mittlerweile immer besser funktionierende E-Mail-Verschlüsselung. Es gibt immer besser funktionierende Messenger, Streamer, wenn man halt es sehr einfach haben möchte, nicht hundertprozentig vertrauenswürdig, aber besser als WhatsApp und Co. Signal, wenn man es noch genauer haben möchte, ist sogar kostenlos. Und man kann seine Datenspuren mit dem Tor-Browser beispielsweise verbergen. Das bedeutet zwar, dass das Internet langsamer ist, dafür wird aber nicht mehr so einfach überwachbar und speicherbar sein, für was man sich wann interessiert hat. Eine andere Möglichkeit ist, mehr in Richtung Dezentralität zu denken. Das Internet zu überwachen wird unter anderem auch deswegen immer einfacher, weil das Internet immer mehr eine konzentrierte Infrastruktur wird oder ist, die in der Hand immer weniger Unternehmen ist. Und das ist ein Problem. Aber eine der möglichen Gegenstrategien ist, dass man halt dezentrale, lokale Freifunknetzwerke aufbaut. Da gibt es in vielen Städten auch sehr viele Menschen, die anfangen, ihr WLAN zu teilen, die dann auch anfangen, Antennen zu bauen, das Ganze miteinander zu vernetzen. Und das ist so eine von vielen Initiativen, die uns Hoffnung macht, dass halt noch eine Gegenstrategie möglich sein kann. Was wir uns noch die ganze Zeit fragen, war, wo sind eigentlich diese Aufklärungskampagnen von der Bundesregierung? Gib Überwachung keine Chance. Also in den 80ern hatten wir Gib AIDS keine Chance und sinnvollerweise wurde auf Verhütungsstrategien hingewiesen. Bei der Überwachung hören wir das aber nicht, obwohl es eigentlich die Aufgabe der Bundesregierung sein müsste, unsere Grundrechte zu schützen, macht sie eigentlich genau das Gegenteil, weil Teile der Regierung wiederum gerne alles überwachen wollen würden, weil sie im Namen der Sicherheit ja quasi immer mehr Überwachung schaffen. Aber das ist erst der Anfang. Wenn man sich diese ganze Datenschutz-Überwachungsdebatte weiterdenkt, haben wir es ja nicht nur mit staatlichen Akteuren zu tun, wir haben es auch mit privaten Akteuren zu tun. Das ist Mario Sixtus vom Elektrischen Reporter. Der hat mal vor einem halben Jahr eine sehr spannende Mockumentary für Arte gemacht. Was bedeutet das eigentlich, wenn wir zukünftig alle mit Kameras rumlaufen? Und so Kameras mit eingebauten Augmented Reality und Gesichtserkennung ist eigentlich eine super Sache. Also ich hätte auch gern hier auf so einem Festival so Gesichtserkennung und so eine Kamera, damit ich so weiß, mit welchen Leuten ich mich besser nicht unterhalten sollte oder mit wem es spannend sein könnte. Das Problem an dieser ganzen Sache ist, ich möchte nicht, dass andere mich darüber erkennen können, weil ich möchte ja auch irgendwie gerne privat rumrennen, ohne dass jetzt das Ganze aufgezeichnet wird oder jemand genau weiß, wer ich bin. Das führt aber zu so einem Dilemma, dass wir Antworten brauchen, wie wir dieses Dilemma lösen können, weil diese Technologie ist eigentlich da. Sie ist nur noch nicht in der Breite ausgerollt, aber sie funktioniert schon und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sehr viele mit solchen Kameras rumrennen und bis halt sehr viele Zugriff haben auf diese Gesichtserkennung. Bisher, die ersten, die es sein werden, sind die Unternehmen. Facebook, Google und Co. können wahrscheinlich schon mit Hilfe von Kameras so gut wie jeden identifizieren, weil die so viel Datenmaterial, so viele Bilder haben von vielen Menschen, die ja noch getaggt sind, dass sie sehr genau erkennen können, wer wer ist. Die Polizei und Geheimdienste können das wahrscheinlich auch schon. Die Frage ist, wie lange dauert es nur noch, bis das sozusagen jeder kann und wollen wir das? Beziehungsweise können wir das verhindern? Wollen wir das überhaupt? Wir haben da selbst auch noch keine richtige Antwort drauf gefunden. Es gibt natürlich ein paar Gegenstrategien. Als Brillenträger weiß ich, dass halt mit LEDs in der Brille rumlaufen ein bisschen uncool sein könnte, beziehungsweise das Blickfeld ein klein wenig blockiert ist. Aber das verhindert tatsächlich Gesichtserkennung. Also bisher gibt es eher nur in der Kunst Ansätze für Gegenstrategien. Eine andere Möglichkeit ist so, bestimmte Materialien für Burkas zu verwenden. Ist leider auch nicht überall gesellschaftlich, kulturell anerkannt. In bestimmten Bereichen Ostdeutschland wird es wahrscheinlich eher uncool angesehen. Ist aber eine Möglichkeit, tatsächlich Gesichtserkennung zu verhindern. Man kann sich auch noch schminken, aber auch das ist nicht überall kulturell anerkannt. Also zumindest nicht als Mann. Und vor allen Dingen kann man halt, wenn man sich falsch schminkt, auch sehr viel falsch machen. Und dann rennt man halt so blöd geschminkt durch die Gegend und wird trotzdem von der Gesichtserkennung erkannt. Eine weitere Herausforderung, vor der wir stehen, ist, wir haben immer mehr Geräte, wo Mikrofone eingebaut sind. Und eigentlich macht das auch wieder Sinn, so seit ich klein bin, viele, die wahrscheinlich wie ich mit Star Trek und so weiter aufgewachsen sind, wir warten darauf, dass irgendwie mal die Hühner aus der Mikrowelle kommen, wenn man drauf drückt oder halt die ganzen Computer mit einem kommunizieren, ohne dass man halt irgendwie eine Tastatur braucht. Und Mattel bringt jetzt gerade die erste Generation von Hallo Barbie auf den Markt. Das ist eine Barbie, die hört den Kindern zu. Und das Ganze wird auch so vermarktet, dass man als Elternteil oder Elternpaar dann auch bei Mattel sich herunterladen kann, was denn die Kinder für Sorgen haben. die mit ihrer Puppe sprechen. Und das Problem ist aber, wenn Mattel zuhören kann, wer kann garantieren, dass nicht sonst irgendwer sich darauf einhacken kann, um halt mal zu hören, was passiert denn in einem Kinderzimmer. Das ist noch ein sehr einfaches, plastisches Beispiel, aber stellt euch mal vor, ihr kauft euch eine Kaffeemaschine mit einem Mikrofon. Ist auch total praktisch, wenn man aus dem Bett rufen kann, ey, mach mal Kaffee. Aber wer hört denn da noch zu? Und wie sicher ist eigentlich so ein Betriebssystem in einer Kaffeemaschine? Und wie oft wird das geupdatet? Vor allen Dingen, wenn man eine Kaffeemaschine 20 Jahre lang verwendet, wie man es normalerweise macht, wenn man sie entkalkt. Unsere Handys haben das auch schon eingebaut, Siri und Co. Auch hier ist halt die große Herausforderung. Also ich würde gerne so eine Technik verwenden, weil ich hasse Tastaturen. Ich würde gerne mit meinem Computer sprechen können. Aber ich habe etwas Angst davor, dass alle Computer mittlerweile zuhören können, weil man halt nicht mehr garantieren kann, dass da nicht sonst wer noch zuhört. Es gibt also ein Meme im Internet. Internet der Dinge ist, wenn der Toaster Bitcoins meint, also Bitcoins errechnet, um seine Spielschulden mit dem Kühlschrank auszutauschen oder zu bezahlen. Das erklärt dieses Dilemma. Wir haben auf einmal mit dem Internet der Dinge lauter technisierte, digitalisierte Computer in allen Haushaltsgeräten, die auch einen praktischen Nutzen bringen, aber keiner weiß, was die eigentlich genau machen, weil so ein Toaster sieht halt aus wie ein Toaster. Was der Computer, der Chip da drin macht, keine Ahnung, kann sich ja keiner so wirklich anschauen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Eine Debatte, die relativ von der Öffentlichkeit fernab diskutiert wird, aber großen Einfluss auf die Zukunft des Internets hat, ist die sogenannte Netzneutralität. Das ist so ein anschauliches Bild für das Internet. Alle denken immer, oder viele denken, das Internet ist so ein Internet, aber das Internet ist eigentlich nur ein Netzwerk der Netzwerke. Und das haben wir Visionären zu verdanken, die vor rund 35 Jahren eine wegweisende Designentscheidung getroffen haben. Die haben nämlich damals gesagt, bei der Entwicklung der Protokolle, dass die Intelligenz der Netzwerke an die Enden der Netzwerke gebracht werden und dass die Netzwerke sich einfach nur mehr oder weniger dumm zusammenschließen, aber wir an den Enden, an unseren Geräten, das Recht haben sollten und müssten, entscheiden zu können, mit welcher Hardware, mit welcher Software, mit welchen Protokollen, mit welchen Diensten wir mit anderen auf der anderen Seite der Netzwerke kommunizieren, ohne dass jemand in der Mitte sagt, das geht nicht, das geht schneller, das geht langsamer. Diese revolutionäre Designentscheidung hat das Internet komplett von sämtlichen Medienformen vorher unterschieden und unterscheidet es immer noch. Fernsehen, Radio, selbst Zeitungen braucht man Frequenzen oder man braucht eine Distribution. Man braucht Druckerpressen, man braucht viel Geld. Im Internet braucht man eigentlich nur Kreativität, ein eigenes Blog und dadurch konnten Sachen entstehen wie unser Blog netzpolitik.org oder die Wikipedia oder eure Webseiten oder Blogs oder Facebook, was es alles gibt, weil man niemanden um Erlaubnis fragen musste, weil es einfach nach dem Ende-zu-Ende-Prinzip funktionierte. Und dieses Ende-zu-Ende-Prinzip ist in Gefahr. Also die sogenannte Netzneutralität, die das Ende-zu-Ende-Prinzip beschreibt, ist in Gefahr, weil Telekommunikationsunternehmen neue Begehrlichkeiten bekommen, weil es auf einmal Technologien gibt, die, wenn man sie an den zentralen Knotenpunkten installiert, einfach mal nicht mehr, also einfach mal in den Datenstrom reinschauen und den Datenstrom verändern können, indem man bestimmte Sachen schneller durchlässt oder bestimmte Sachen überhaupt nicht mehr durchlässt. Das sind so bestimmte Deep Packet Inspection, Tiefennackt-Scanner-Systeme, die werden in China eingesetzt, um den Dalai Lama dort raus zu zensieren. Die werden genauso in Deutschland eingesetzt, um bei der Deutschen Telekom zum Beispiel Skype rauszuzensieren. Skype vor allen Dingen bei T-Mobile, weil Skype früher vor allen Dingen ein großer Konkurrent war, wenn die Menschen alle anfangen, über Skype zu telefonieren, über das T-Mobile-Netzwerk. Deswegen hatte dann T-Mobile angefangen und jedes zweite Bit weggeschmissen von so einem Skype-Call. Deswegen wurde das technisch erschwert und Menschen hatten das Gefühl, irgendwie funktioniert das nicht im mobilen Internet. Und diese Technologien werden immer besser. Und sie weckt natürlich Begehrlichkeiten, weil man kann damit Überholspuren einrichten. Man kann damit schnellere Sachen, schnellere Leitungen verkaufen und vor allen Dingen, man kann den ganzen Rest, der keine schnellere Leitung kauft, auf Nebenspuren, die langsamer sind, outsourcen. Und die Bundesregierung hat das sehr schnell erkannt. 2013 oder 12 erklärte Angela Merkel, es darf kein Internet erster und zweiter Klasse geben, um dann als Bundeskanzlerin genau das, nämlich ein Zweiklassen-Internet, immer weiter voranzutreiben. Und wir sagen halt, ein Internet ohne Netzneutralität ist eine Bank, wo man sich nicht draufsetzen kann, oder ein Auto mit drei Rädern. Und die alte Debatte, es gibt so zwei Debatten um Netzneutralität. Die alte Debatte ging darum, dass halt im kleingedruckten, vor allen Dingen mobilen Internet bestimmte Sachen einfach untersagt waren. Ihr habt euch wahrscheinlich niemals eure allgemeinen Geschäftsbedingungen von eurem Mobilfunkvertrag angeschaut. Wenn doch, findet ihr dann wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit, rund 60-70% aller Verträge haben irgendwelche Klauseln, die dann Peer-to-Peer-Kommunikation verbieten oder Chats verbieten. Also man hat da auch versucht, irgendwie WhatsApp und so weiter zu verbieten. Und wir haben mal irgendwann versucht rauszufinden, was bedeutet eigentlich bei Vodafone und bei T-Mobile, wenn da drin steht, Peer-to-Peer-Kommunikation ist untersagt. Und die waren tatsächlich sehr hilfreich, in ihren Support-Foren zu erklären, dass es sich dabei um Computer-zu-Computer-Verbindungen handelt. Mit anderen Worten, sie verkauften Internettarife, nannten sie, sie können hier alles mit nutzen, aber im Kleingedruckten untersagten sie eigentlich die Internetnutzung, weil jeder einzelne Klick eine Computer-zu-Computer-Verbindung mit sich brachte. Das ist aber die alte Debatte. Sie haben mittlerweile gelernt, dass halt Überholspuren viel lukrativer sind, als diese Konkurrenz irgendwie zu untersagen. Und das ist spätestens 2013 in die Debatte gekommen. Das ist eine Drossel. Damals hatten wir die Debatte um die sogenannte Drossel-Com-Pläne, als die Deutsche Telekom ankündigte, 2016 ihre Flatrates im Festnetz-Internet abzuschaffen und durch Volumentarife zu ersetzen. Also ein Volumentarif ist das, was ihr aus dem Handy-Internet kennt. Nach 300 MB ist halt das Internet sowas von langsam, was es nicht mehr nutzen kann. Spätestens mal zur Hälfte des Monats. Und der Deutsche Telekom hatte damals dann die super Idee, naja, wenn das Volumen aufgebraucht ist, dann können ihre eigenen Dienste immer noch schnell durchkommen und alle Dienste von Partnerunternehmen. Kennen wir seit mehreren Jahren bei T-Mobile und Spotify. Spotify ist ein Partnerunternehmen von der Deutschen Telekom und Spotify-Kunden bei T-Mobile können, ohne dass es auf den Volumen oder auf das Gesamtvolumen angerechnet wird, die ganze Zeit Musik hören. Das ist super für Spotify, super für Deutsche Telekom, kurzfristig super für alle Spotify-Kunden, die bei der Deutschen Telekom sind, langfristig schlecht für alle, weil ein Wettbewerber bei dem Marktführer bevorzugt behandelt wird und alle kleinen Konkurrenten Vorrangrolle bekommen. Beispielsweise haben wir einen Audio-Podcast bei netzpolitik.org. Ein Audio-Podcast ist technisch nicht viel anders als ein Musik-Streaming-Dienst. Aber wir hätten nicht die Möglichkeit, so einen Sonderdeal rauszuhandeln, weil wir einfach viel zu klein sind und auch vor allen Dingen kein Partnerdienst der Deutschen Telekom sein wollen. Das heißt, alle anderen sind benachteiligt, wenn so ein Regime installiert wird. Und genau das wird gerade gemacht, auch wenn die Bundesregierung denkt, das wäre gar kein Problem. Problem würde erst entstehen, wenn Glasfaser überall liegen würden. Das Problem ist, Deutschland ist auf dem letzten Platz, was den Glasfaserausbau in der EU betrifft. Also es wird noch sehr lange dauern, bis wir überall Glasfaser haben. Und es ist genau andersherum. Wenn überall Glasfaser liegt, muss man nicht mehr über eine künstliche Verknappung und Geschäftsmodelle auf Basis von künstlicher Verknappung reden, sondern dann kann man einfach Internet für alle Dienste für alle über Glasfaser, über die unendlichen Netzwerke dann rausbringen. Unser Problem ist seit 2 Jahren, dass Günther Oettinger als unser bester Mann nach Brüssel geschickt wurde, um jetzt Netzpolitik zu machen. Und Günther Oettinger war als erstes erstmal für die Netzneutralitätsreform zuständig. Und er erzählte überall, es geht gar nicht um Musik. Die Spotify, das ist ja, darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht um Autos. Es gibt so super lustige Beispiele, wo er erklärt, naja, stellen Sie sich mal vor, da fährt ein Auto und der Bub da hinten, der lädt sich gerade ein YouTube-Video runter und deswegen crasht der Vater mit seinem Auto. klingt alles erstmal super. Ich kann mir gut vorstellen, dass er das irgendwie sehr schnell verstanden hat, als ihm Telekommunikationslobbyisten das so genau erklärt haben. Das Problem ist, wenn man halt Autohersteller fragt, ob die Internet brauchen, dann sagen die alle nö, auf gar keinen Fall, weil wenn das Internet ausfällt, dann crashen ja die ganzen Autos zusammen. Autos sollen vor allen Dingen autonom fahren durch Car-to-Car-Kommunikation, durch Sensoren, die das alles dann rausfinden. Aber wenn man sich auch anschaut, Angela Merkel erzählt auch, Netzneutralität muss aufgelöst werden, und weil sonst die ganzen Autos crashen. Wir haben mal bei netzpolitik.org einen Quiz gemacht, wo wir halt die Aussagen der Telekommunikationschefs mit denen von Angela Merkel und Günther Oettinger zusammengelegt haben. Und es war eigentlich nicht erkennbar, was jetzt der Unterschied in den Zitaten war, weil die alle das selber erzählten. Naja, und also wie gesagt, im Moment sagen alle Autohersteller, die sich dazu äußern, sie brauchen gar kein Internet und haben das auch gar nicht vor. Deswegen ist es halt eine Scheindebatte oder ein Ablenkungsmanöver. Letztes Jahr hat das EU-Parlament in Verhandlungen, sogenannten Trilogverhandlungen mit Günther Oettinger und Co. dann mal eine Verordnung zur Netzneutralität beschlossen. Das Problem war, dass da seitdem totale Ungewissheit da ist, was denn überhaupt beschlossen wurde. Das führt jetzt dazu, dass die Regulierungsbehörden in Deutschland, die Bundesnetzagentur, jedes Land hat seine eigenen Regulierungsbehörden, das nennt sich dann BEREG als Zusammenschluss der EU-Regulierungsbehörden, die machen jetzt gerade eine Konsultation, um mal Bürger, Unternehmen, Organisationen zu fragen, wie denn diese Regeln jetzt zu verstehen sind, um dann am Ende des Sommers diese Regeln zu konkretisieren und quasi eine Version 2.0 zu schaffen. Ihr könnt euch daran noch beteiligen. SafeTheInternet.eu ist eine Plattform, die dieses hochkomplexe, hochtechnische, langweilige Thema so runterbringt, dass ihr es versteht und dass ihr dann auch ohne Fachwissen euch an dieser Konsultation beteiligen könnt. Mittlerweile haben da 40.000 Bürger mitgemacht. Da geht noch mehr, vor allen Dingen, wo in den USA und in Indien bei ähnlichen Konsultationen Millionen mitgemacht haben. Aber die hatten dann auch viele Comedians und andere Stars auf ihrer Seite. Wir haben halt nur das Internet. Kommen wir zum dritten Punkt. Eine der wichtigsten Debatten rund um Netzpolitik ist leider das Urheberrecht. Und ich sage leider das Urheberrecht, weil ich seit 20 Jahren Netzpolitik mache und ich hasse das Urheberrecht, weil es eines der kompliziertesten und langweiligsten Bereiche ist, wo man eigentlich ein halbes Jurastudium für braucht und dann immer noch nicht genau weiß, was man wie machen kann. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat ein Buch mal rausgebracht, Urheberrecht für Einsteiger. Auf 400 Seiten wird erklärt, was man alles beachten muss, um als Sender im Internet quasi aktiv zu sein. Und das Urheberrecht, das hat ja früher vor allen Dingen Sinn gemacht, als nur professionelle Player im Netz aktiv waren, nicht im Netz, als nur professionelle Player quasi senden konnten, über professionelle Infrastrukturen, also Künstler, Musiker, Filmeleute und so weiter, die hatten dann aber auch in der Regel ihre professionellen Juristen, die dann untereinander Sachen ausgedealt haben. Aber auf einmal ist jeder zum Sender geworden und jeder kommt mit diesem Urheberrecht in Berührung, was noch auf dem Stand ist, als man dachte, das Internet wird gar nicht kommen, sondern irgendwann werden wir einen Kabelfernsehen 2.0 haben. Und hier unser Ex-Verteidigungsminister hatte auch Probleme mit dem Urheberrecht. Er hatte vor allen Dingen Probleme, wie er dann erklärte, mit seinen 30 Disketten, die ein bisschen Chaos verursacht haben. Aber ich habe mir irgendwann mal überlegt, wann war meine erste Urheberrechtsverletzung? Als ich mich so damit beschäftigte, als die ganze Napster-Debatte aufkam, alle auf einmal Piraten genannt wurden. Und mir wurde dann irgendwann klar, meine erste Urheberrechtsverletzung hatte ich wahrscheinlich so im Alter von 6 oder 7 Jahren, im Kindergarten oder in der Schule, wo wir Collagen gebaut haben. Also ihr kennt, da habt das wahrscheinlich auch alle gemacht, ne? Man schneidet aus Zeitungen Bilder raus, klebt die zusammen, alles vollkommen legal, durch das sogenannte Recht auf Privatkopie legal gehalten. Dafür zahlt man Urheberrechtsabgaben auf Kopierwerkzeuge und so weiter. Aber wir haben diese Collagen aufgehangen. Und dieses Aufhängen war eine öffentliche Aufführung. Und eine öffentliche Aufführung, wenn mehr als 7 Leute etwas sehen, muss man erstmal mit sämtlichen Rechteinhabern, in diesem Fall Fotografen, abklären, ob man das auch darf. Hat natürlich keiner gemacht, aber wir hatten auch Glück, weil wir keine Abmahnanwälte hatten, die durch Schulen tingelten, um mal zu gucken, ob jetzt irgendwie diese ganzen Rechte an diesen Collagen alle geklärt sind. Wir haben aber heute das Problem, dass diese Collagen mittlerweile in Form von Mashups, Remixen, YouTube-Videos gemacht werden. Die werden ins Netz gestellt und das ist alles automatisierbar identifizierbar. Und man kann sogar automatisiert dann eine Abmahnung schicken mit teilweise 1.000-Euro-Rechnungen und so weiter dafür, dass man halt nicht einen Urheber um Erlaubnis gefragt hat. Und versucht mal, wenn ihr irgendwie gerade kreativ seid und die sogenannte Medienkompetenz praktiziert, was Politiker sich immer von allen wünschen, versucht mal mit allen einzelnen Urhebern abzuklären, ob man denn jetzt etwas verwenden kann. Wenn ihr überhaupt eine Antwort bekommt, dann ist es meist eine Antwort mit einer hohen Rechnung, wo halt klar ist, das lohnt sich gar nicht, das irgendwie zu nutzen für nicht kommerzielle Zwecke beispielsweise. Und das Problem wiederum an dem Urheberrecht ist, alles ist verboten, was nicht erlaubt ist. Das hat früher mehr Sinn gemacht als heute. Die Frage ist, wie kriegt man das Ganze reformiert? Ein Beispiel, weswegen wir eine Reform brauchen, ist das hier. Also abgesehen von allen Memen und Remixen, die ihr kennt, ist das eines der schönsten Beispiele. Das ist das Grey-Album von DJ Danger Mouse. DJ Danger Mouse ist irgendwann mal groß geworden unter seinem Künstlernamen Knals Barclay. Der hatte mal so einen Nummer-1-Hit namens Crazy. Und früher war er eher unbekannter Künstler namens DJ Danger Mouse. Und er hat als erster Künstler das Black-Album von Jay-Z genommen, mit dem White-Album von den Beatles übereinandergelegt und halt das Grey-Album geschaffen. Ein Album, was 2003, 2004 von allen Musikkritikern als eines der Alben des Jahres bewertet wurde. Das Problem war, es ist nie legal erschienen, weil er kriegte die Rechte nicht geklärt. Er hat es irgendwann ins Internet gestellt, Sony hat dann angefangen, irgendwie ihm hinterher zu klagen. Es gab dann irgendwann den Grey Tuesday, wo tausende Seiten das Album gespiegelt haben, um halt quasi diesen Abmahnanwälten den Finger zu zeigen. Und danach war einfach dieses Album draußen. Es ist, sagen wir, der Nachwelt erhalten, aber keiner hat davon Geld gesehen. Weder die Erben der Rechte noch DJ Danger Mouse. Und das zeigt ein Problem auf, was wir haben, vor allen Dingen mit Remixen. Und dafür gibt es unter anderem die Webseite rechtaufremix.org, die wir mal gegründet haben, um darauf hinzuweisen, dass wir in Deutschland etwas brauchen, was es teilweise in den USA schon gibt. Bei DJ Danger Mouse hat es nicht geklappt, weil er wollte was Kommerzielles machen, aber in den USA ist aufgrund der Fair-Use-Regeln möglich, basierend auf der Verfassung dort, zu Bildungszwecken, zu politischen Zwecken, zu anderen Zwecken Remixe zu erstellen und die auch wiederum quasi anderen zugänglich zu machen, während in Deutschland alles, was Remixe bedeutet, erstmal per se illegal sind. Wir wollen das ändern, weil die EU-Urheberrechtsdirektive wird jetzt demnächst reformiert. Wir haben sogar, um mal dem älteren Publikum zu erklären, dass Remix nicht nur so ein Internetding ist, ein Museum ins Internet gestellt, museum.rechtaufremix.org, wo wir erklären, dass eigentlich Remixen eine mehr als 100 Jahre alte Geschichte hat, sozusagen. Ne? Dass halt Remixe schon in den ersten Medienformen irgendwie genutzt wurden. Ein anderes Problem vom Urheberrecht ist halt, wer hat hier ein E-Book-Reader oder wer liest E-Books? Das sind aber noch wenige. Na, ich glaube, es würden mehr Leute in Deutschland E-Books lesen, wenn E-Books nicht ein Problem hätten. Ihr habt wahrscheinlich noch nie euch die allgemeinen Geschäftsbedingungen von so einem E-Book durchgelesen, oder? Also die haben allgemeine Geschäftsbedingungen. Normale Bücher haben das nicht. Und diese E-Books, die meistens fast genauso teuer sind wie das gedruckte Buch, die schreiben dann in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alles ist erstmal verboten, was nicht erlaubt ist. Also man darf es in der Regel nicht kopieren. Ist meistens Kopierschutz auch drauf. Man darf es nicht weiterverkaufen, man darf es nicht verschenken. Man darf es eigentlich nur alleine auf seinem Rechner oder E-Book-Reader lesen. Und auch das kann verhindert werden. Lustigerweise hat das mal Amazon praktiziert. Die haben über ihre Kindle-Plattform George Orwell-Bücher angeboten. Und da gab es irgendwann ungeklärte Rechte, was dazu führte, dass Amazon über Nacht von allen E-Books die gekauften Bücher, also von allen Readern die verkauften E-Books zurückgezogen hat und das Geld zurücküberwiesen hat. Das ist also vergleichbar mit, ihr kauft im Laden ein Buch und nachts steigt der Buchhändler ein, legt euch einen Zehner auf den Tisch und steigt wieder raus und nimmt das Buch mit. Genau so eine Situation haben wir aber jetzt gerade mit digitalen Werken. Es geht nicht nur um E-Books, es geht um Musik und so weiter. Und die große Frage ist, wer erbt eigentlich mal eure Plattensammlung? Also eines der skurrilsten Beispiele der letzten 10 Jahre war Place for Sure von Microsoft. iTunes kam raus vor über 10 Jahren. Oh, noch 5 Minuten, da muss ich ja schnell werden. iTunes kam raus für über 10 Jahren und Microsoft wollte was dagegen setzen. Sie hatten dann ihren Zune-Player, sie hatten ihre eigene Plattform, Plays for Sure. Plays for Sure meinte, spielt natürlich auf jedem Windows, suggerierte aber, spielt überall, funktioniert aber sonst nirgendwo. Und dann haben die nach einem Jahr den Kopierschutz geändert und wollten halt, dass alle Leute, die nach dem ersten Jahr Musik gekauft haben, nochmal die Musik neu kaufen. Da gab es natürlich große Proteste, sie haben das dann irgendwie noch abgeändert. Aber 10 Jahre lang haben sie unter Plays for Sure Musik verkauft und irgendwann haben sie jetzt den Kopierschutz-Server ausgeschaltet, weil es rentierte sich nicht. Alle gingen trotzdem zu iTunes. Und das zeigt halt das Problem, dass halt gerade wir haben das Gefühl, dass wir Musik kaufen, so wie wir früher CDs und Platten gekauft haben, aber wir kaufen nur noch ein Nutzungsrecht und dieses Nutzungsrecht kann uns einseitig weggenommen werden. Und ja, die Frage ist, wer erbt unsere Musiksammlung, ist halt immer noch ungeklärt. Das Problem ist, Günther Oettinger ist für die Urheberrechtsreform zuständig. Also ihr könnt euch vorstellen, wir erwarten da nicht viel, eher erwarten wir fast nur, dass es eine Verschlimmbesserung gibt. Er will natürlich erstmal das Urheberrecht verstärken, insofern, dass das Leistungsschutzrecht auch auf EU-Ebene eingeführt wird, dass halt bei Suchmaschinen bestimmte Snippets kostenpflichtig werden und so weiter. Es gibt ja so ein schönes Meme dazu, schon seit Tagen habe ich das Internet nicht mehr existenziell bedroht, von Julia Reeder, der Piratin im EU-Parlament. Ja, wir wissen nicht so genau, was passieren wird. Das überspringe ich jetzt mal kurz, weil da wird später noch Jillian was zu sagen. Kommen wir zum letzten Punkt. Was könnt ihr tun? Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht deprimiert. Wir versuchen auch bei netzpolitik.org immer allen irgendwie nahezubringen. Das sind alles politische Prozesse. Politische Prozesse bedeuten, sie werden in unserer Gesellschaft ausgehandelt. Das heißt, man kann sich einmischen, man kann mitmachen. Wenn alle nur lethargisch da rumsitzen, passiert nichts. Und dann setzen sich diejenigen durch, die halt ihre ganzen Lobbyisten in Stellung bringen. Und das sind im Moment eine ganze Menge Industrien. Eine Sache ist, was die Umweltbewegung sehr früh kapiert hat, fast alles ist eine Konsumentscheidung. Die Umweltbewegung hat kapiert, wenn man Öko-Produkte kauft, wenn man Produkte kauft, die in der Umgebung hergestellt sind, dann tut das einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Umwelt ein bisschen geschützter wird. Ihr könnt das auch tun. Ihr könnt eure Privatsphäre schützen, indem ihr euch sehr bewusst für Dienste entscheidet, die den Datenschutz schon eingebaut haben und die halt auf Datensicherheit und Verschlüsselung Wert legen. Man muss nicht zu WhatsApp gehen, es gibt da draußen auch Alternativen. Also nutzt Anonymisierungs- und Verschlüsselungstechnologien, die ganze Massenüberwachung, einfach an den Knotenpunkten alles zu überwachen, was geht, ist vor allen Dingen deswegen so einfach, weil kaum einer Verschlüsselung eingeschaltet hatte. Die großen Dienste hatten das komplett vergessen. Das war halt irgendwie, hätte 10% mehr Rechenleistung gebraucht. Deswegen haben die das meistens aus Finanzierungsgründen irgendwie die Verschlüsselung ausgeschaltet. Und dann waren sie alle ganz verwundert, dass halt die ganzen Geheimdienste einfach mal sich zwischen ihre Rechenzentren geschaltet haben, um alles abzuhören. Also man kann durch eine aktive Nutzung quasi diesem Überwachungsstaat Steine in den Weg legen. Je mehr das machen, umso teurer wird diese Massenüberwachung und umso eher müssen sich Sicherheitsbehörden und Geheimdienste um Einzelfälle kümmern, um die tatsächlichen Terroristen, anstatt alles überwachen zu wollen. Man kann selbst was tun, je nachdem, wo man wohnt. Man kann bei Freifunknetzwerken mitmachen. Man kann andere darüber aufklären. Wir haben natürlich den Luxus, in Berlin zu sitzen. Dort gibt es viele, mit denen wir uns vernetzen können. Aber man kann überall versuchen, lokale Infrastrukturen aufzubauen und mit anderen vor Ort Arbeit zu machen. Von Kryptopartys, anderen Verschlüsselungen erklären, bis hin zu Medienkompetenzprojekten oder Freifunkprojekten. Was man immer machen kann, ist Abgeordnete kontaktieren. Machen viel zu wenige Menschen. Vor allen Dingen, wir haben gelernt, im EU-Parlament gibt es gar nicht so diese starren Blocks, wie wir sie aufgrund des Fraktionszwangs im Bundestag kennen. Die meisten Entscheidungen werden auf EU-Ebene getroffen. Und Politiker dort arbeiten genauso wie in jedem anderen Parlament. Das sind spezialisierte Fachpolitiker. Wenn die im Fischereiausschuss sitzen, die ganze Zeit Fischereipolitik machen, das gibt es tatsächlich, dann haben die nicht die Zeit, sich auch um andere Themen zu kümmern. Das macht auch alles Sinn. Ne? Aber wenn die auf einmal die ganze Zeit von Abgeordneten Bürgern kontaktiert werden, die erklären, gerade ist ein heißes Thema, zum Beispiel ACTA, wo wir seinerzeit das Handelsabkommen irgendwie im EU-Parlament gekippt haben. Die waren dann auf einmal alle irritiert und wollten sich über ACTA informieren, weil auf einmal so viele Bürger sich bei denen meldeten. Also wenn viele sich an ihre Abgeordneten wenden, dann kann das dazu führen, dass wir eine bessere Politik bekommen, eher auf der EU-Ebene als im Bundestag, aber auch im Bundestag macht es Sinn, sich an seine Wahlkreisabgeordneten und nicht einfach so wahllos an irgendwelche Abgeordneten zu wenden. Man kann Open-Source-Projekte unterstützen, um eine dezentrale, offene Alternative zu schaffen. Ich weiß nicht, wer von euch jemals in der Wikipedia mitgeschrieben hat. Viele lästern immer über die Qualität in der Wikipedia, aber viele wissen auch gar nicht, dass es da einen Editieren-Button gibt, wo man einfach nur draufklicken kann und dann Änderungen selbst herbeiführen kann. Man muss nicht programmieren können, um bei Open-Source-Projekten mitzumachen. Wikipedia ist da das schönste Beispiel. Man kann kreativ sein, wenn man Designer ist, Videokünstler ist oder sonst irgendwie. Man kann Remixe machen. Wir haben meistens das Problem, dass wir zu wenig Zeit haben, kreativ zu sein. Aber wir haben viele Ideen. Und da freuen wir uns immer über Unterstützung von draußen, von Leuten, die da richtig Ahnung von haben, aber meistens keine Ideen, was sie machen können. Man kann klagen, andere Klagen unterstützen. Man kann spenden, das hilft tatsächlich noch sehr viel. Die Umweltbewegung ist unter anderem deswegen so groß geworden, weil es da einfach paar Millionen Deutsche gibt, die Organisationen wie WWF, NABU, BUND oder Greenpeace mit einer Spende unterstützen, sodass die professionelle Infrastrukturen bezahlen können, die halt dann effektiver Politik machen können und für einen gesellschaftlichen Wandel eintreten, als wenn alle das irgendwie in der Freizeit machen und dann gerade kommt eine neue Serie raus, keine Lust auf Politik haben. Und unser Motto bei netzpolitik.org ist, niemals aufgeben. Die ganzen Entscheidungen werden jetzt und in den nächsten Jahren getroffen und sie gelten für eine ganze Generation. Alles, was wir jetzt nicht verhindern können oder alles, was jetzt noch eigentlich viel schlimmer werden könnte, was wir teilweise dann auch noch ein bisschen besser hinbekommen, das gilt für die ganze nächste Generation. Das wird viel schwieriger werden, in ein paar Jahren oder in 20 Jahren das Ganze zu reformieren, als wenn wir uns jetzt dafür einsetzen, dass jetzt die richtigen Weichenstellungen getroffen werden. Insofern war das der Überblick. Wir sind noch hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, wir haben noch Zeit für Fragen und Antworten. Danke fürs Kommen.
Ja, danke, Markus. Ein paar Minuten haben wir noch für eure Fragen. Wer hat da eine Frage?
Ja, ich nehme den Thema Wikipedia. Wenn man Autor ist, da gibt man seine Lizenz nicht gehört, noch eine kann man anerkannt werden. Aber wenn jeder etwas verändert, werde ich nicht die Anerkennung bekommen von meiner Fachkenntnis. Und das für mich verhindert mich, in Wikipedia meine Geistereigentum zu geben, weil ich dann nicht mehr Autor bin. Ich arbeite dann und dann kann ich nicht weiter so arbeiten, weil es nicht nachhaltig für mich ist.
Ja, das ist so einer der großen Streitfragen. Also vor allen Dingen Geisteswissenschaftler denken immer, das, was sie im Kopf haben, das, was sie irgendwie kommunizieren oder was sie schreiben in literarischer Form und so weiter, das entspricht ihrem Genius. Die Wikipedia lebt aber davon, dass viele Leute gemeinsam einen Text schreiben. Das heißt, die Einzelperson tritt in den Hintergrund und der Text geht in den Vordergrund. Damit kommt nicht jeder klar, aber aus gesellschaftlicher Sicht macht es Sinn, wenn da Texte aus vielen Köpfen zusammen entstehen, die sich auch möglichst gegenseitig kontrollieren können, um möglichst zum Ende hin einen neutralen Text formuliert zu haben, der besser ist, als wenn jeder seinen eigenen Text mit seinem Namen geschrieben hätte. Das ist halt einfach so der Unterschied. Das ist aber auch einer der Gründe, warum es im sogenannten Open Access, also wissenschaftliche Werke freigeben, dass halt die Literaturwissenschaftler am wenigsten freigeben wollen und halt alle anderen bisher, also vor allen Dingen Naturwissenschaftler, immer der Meinung sind, gerne was teilen.
Ich wollte dir nur so sagen, dass meine Meinung ist auch genau wie deine, aber ich habe mehrere Texte von der Community rausgenommen, weil man tiefe korrigiert Sachen, die falsch sind in Wikipedia. Und dann ist man exkluiert, weil man dort ganz genau tiefer gehen möchte. Und das ist, was nicht Spaß macht dann.
Ja, aber wenn ein Text falsch ist, dann ist es halt eine Form von zivilen Engagement, da reinzugehen und den Text zu verbessern. Weil ganz viele Leute lesen Wikipedia und ganz vielen Leuten, also leider ist noch vielen Leuten nicht bewusst, dass die Texte von Wikipedia von vielen Leuten geschrieben worden sind. Und die glauben erstmal alles. Aber Wikipedia ist auch nur so gut, wie viele Leute mitmachen. Wenn die meisten Leute Wikipedia nur konsumieren, wird Wikipedia nicht besser. Deswegen ist es eine Form von Ehrenamt, bei Wikipedia aktiv zu sein. Und wir müssen als Gesellschaft eigentlich noch viel mehr diese Form von digitalen Ehrenamt stärken. Also es gibt halt gesellschaftliche Anerkennung für alles Mögliche, was von der Feuerwehr bis sonst wie. Aber wenn man bei der Wikipedia einen gesellschaftlich wertvollen ehrenamtliche Arbeit macht, wird man auch noch von älteren Teilen der Bevölkerung schräg als Freak angeguckt. Und das muss sich ändern.
Okay. Erstmal danke für deinen Vortrag. Ich habe noch eine Frage zu Tor. Das hast du am Anfang erwähnt als Teil der technischen Abwehrstrategien, die man fahren kann. Nun gibt es aber auch immer mal wieder Berichte, dass zum einen der Tor-Traffic bei Überwachungsbehörden, Geheimdiensten etc. Natürlich eine besondere Aufmerksamkeit hervorrufen kann und zum anderen auch, dass sogar staatliche Strukturen, staatliche Stellen anfangen, irgendwelche Tor-Nodes selbst zu betreiben. Ist dein Eindruck, dass man diesem Produkt, diesem Protokoll insgesamt durchaus noch vertrauen kann? Benutzt du das selber? Würdest du das deinen Freunden empfehlen?
Ja, also ich kenne sehr viele Leute, die sehr viel mehr Ahnung von der Technik dahinter haben, die alle Tor nutzen aus den Gründen, dass sie halt der Infrastruktur trotz all dieser Vorbehalte immer noch mehr vertrauen als im normalen Internet. Viele denken dann auch immer oder haben so die Vorstellung, na, im Internet gibt's ja so viel, da wird mein Traffic schon untergehen. Auf gar keinen Fall. Also auch wenn so viele Daten durchs Netz gehen, ist mittlerweile so einfach, trotzdem jeden Einzelnen rauszufischen. Und bei Tor wird es nochmal erschwert. Und es ist aber trotzdem ein Katz-und-Maus-Spiel. Tor ist ja ein verdecktes Netzwerk, was irgendwie quasi durch Wolken geroutet wird, so muss man sich das vorstellen, irgendwann aus der Wolke wieder raustritt. Und diese Austrittsserver, sogenannte Exit-Server, da brauchen wir einfach viel mehr. Da gibt es aber auch Infrastrukturen wie die Zwiebelfreunde in Deutschland, Fördervereins für Tor-Server oder der Chaos Computer Club, die betreiben, finanziert durch Spenden, eine ganze Menge Exit-Server und helfen damit auch vielen Menschen in anderen Ländern, in China oder in anderen repressiven Regimen, quasi ihr Recht auf Informations- und Meinungsfreiheit ausüben zu können, weil die sind darauf noch mehr angewiesen als wir, solche Infrastrukturen zu nutzen, weil da ist das Internet total zensiert und die sind in Lebensgefahr, wenn sie das, was wir hier total selbstverständlich als politische Meinung kommunizieren, dort tun.
Wir haben noch zwei Fragen.
Ich habe eine Frage und zwar, ich habe jetzt schon mehrere so dieser Vorträge gehört, auch schon mal, glaube ich, zwei von dir und es kommt immer so raus, wir müssen dringend was tun, das sehe ich genauso, aber mein Gefühl ist, dass es überhaupt nicht in der gesellschaftlichen Mitte ankommt, also gefühlt sind immer viel zu wenig Zuhörer da es gibt Themen, für die es viel größere Demonstrationen gibt, so die Freiheit-Stand-Angst-Demonstration ist gefühlt völlig den Bach runtergegangen, existiert nicht mehr. TTIP-Demonstrationen gab's, aber ich habe so das Gefühl, es ist nicht wirklich angekommen in der gesellschaftlichen Mitte. Was können wir da eigentlich tun, dass das so eine richtig große gesellschaftliche Debatte wird? Halt so wie der Umweltschutz. Mir fehlt da irgendwie noch was.
Na, also TTIP ist da das falsche Beispiel. Die größte Demonstration der letzten 10 Jahre war gegen TTIP mit 250.000 in Berlin. Und ja, also ich glaube, gerade TTIP ist in der Gesellschaft angekommen, nur die Politik macht was ganz Eigenständiges. Das ist aber einfach die Situation, wenn viele nicht zur Wahl gehen, dann wählen die ganzen älteren CDU und die macht halt TTIP. Also ist so ganz einfach. Aber zu der anderen Frage, also wir haben so ein bisschen Hoffnung, wenn wir uns die Geschichte der Umweltbewegung anschauen, dass wir ein ähnliches Stadion haben wie die Umweltbewegung vor Tschernobyl. Damals war sie auch noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Damals galten halt die Umweltaktivisten, das waren die langhaarigen Bombenleger. Abgesehen vom Südwesten in Deutschland, wo halt noch die Vermischung gegen Atomkraftwerke in der Nachbarschaft irgendwie auch die Konservativen noch auf die Straße brachten. Aber wir haben eine Digitalisierung oder sagen wir mal, wir haben eine rasende Welle der Digitalisierung, wo vor 10 Jahren noch große Teile der Bevölkerung hofften und glaubten, dass das wieder vorübergeht. und seitdem damit beschäftigt sind, sich mit ihrem Smartphone auseinanderzusetzen. Und die werden auch früher oder später kapieren, dass sie auch betroffen sind. Und die Umweltbewegung vor 30 Jahren, da hätte keiner geglaubt, dass irgendwie 2013 oder wann das war, irgendwie die Bundesregierung auf einmal den Atomausstieg verkündet und halt Umweltschutz quasi als Regierungsziel richtig überall verankert. Und vielleicht fehlen uns da einfach noch die großen Sachen. Also es gibt auch die Special Interest Debatten. Sind die Snowden-Enthüllungen vergleichbar mit Tschernobyl? Die einen sagen ja, weil es sowas Großes war, und die anderen sagen nee. Wahrscheinlich sind die Snowden-Enthüllungen nur vergleichbar mit, was es auch vor Tschernobyl schon gab. Irgendein iranischer Atomwissenschaftler kommt mit den Baupläne raus. Die ganzen interessierten Kreise in der Gesellschaft wissen sofort, oh, wir haben ein großes Problem. Aber der Rest der Bevölkerung kapiert das erst, als irgendwie der Atomaustritt und wir als Kinder nicht mehr im Garten spielen dürften. Vielleicht braucht es, um, sagen wir mal, irgendwie noch große Teile zu mobilisieren, riesige Datengaus, die nur eine Frage der Zeit sind. Also wir kommen bei Netzpolitik kaum noch hinterher, irgendwie neue Meldungen zu verfassen, was jeden Tag 100 Millionen Datensätze hier genommen, 100 Millionen da und so weiter. Was ist, wenn auf einmal die Datenbank von Google mit allem, was du irgendwie die letzten Jahre gesurft hast, im Netz steht, verknüpfbar mit deinem Namen, aufgrund von irgendeinem Unfall? Vielleicht werden da mehr Leute... Was? Ja, ansonsten ist halt einfach abwarten. Also wir geben halt nicht auf, weil uns bewusst ist, es braucht viel mehr Zeit, weil der Rest der Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung gerade erstmal realisieren, dass sie Teil der Digitalisierung sind und noch zu wenig sich darüber Gedanken gemacht haben, was das überhaupt für Auswirkungen hat, weil sie noch mal vollkommen irgendwie erschlagen sind davon, dass sie da jetzt auf einmal Teil davon sind.
Okay, also ich persönlich nutze Threema und WhatsApp auf meinem Handy. Und vor kurzem ist ja ist WhatsApp angeblich auch Ende-zu-Ende verschlüsselt. Kann man dem trauen oder ist das jetzt so ein Facebook-WhatsApp-Ding, was nicht so ganz wahr ist?
Ja, da gibt es auch die unterschiedlichen Theorien zu, ne? Also erstmal zeigt das, wie wichtig Verbindungsdaten sind. Dass Facebook teilweise viel mehr damit anfangen kann, mit den Informationen, mit wem du wann, wo kommuniziert hast, um daraus viel mehr über deine Person zu wissen, als tatsächlich, was du kommuniziert hast. Die andere Frage ist, also es gibt auch so ein paar Theorien, dass sie das auch nur gemacht haben, um nicht die ganzen Anfragen von Polizeien irgendwie zu beantworten, weil das ja ganz viele Kosten verursacht, die glaube ich nicht. Ich gehe immer noch davon aus, dass es irgendeine Art von zentralen Schlüssel geben könnte, sodass es halt zumindest eine Verbesserung gegenüber vorher, alles geht unverschlüsselt irgendwie durchs Netzwerk und jeder kann alles abhören, jetzt so eine Art Transportverschlüsselung installiert wurde, aber ich würde meine Kommunikation nicht einer Facebook-Verschlüsselung anvertrauen, die keiner, den ich kenne und dem ich vertraue, weil die Ahnung davon haben, sich die angeguckt hat.
Okay, vielen Dank, Markus. Gleich kommt, ja, erstmal Markus. Und du bist vielleicht auch noch ein paar Minuten hier.
Ja, ja.
Und in wenigen Minuten kommt Anna Biselli, eine Kollegin von Markus, auch von Netzpolitik.
Genau, und die erzählt noch viel mehr zur Überwachung und noch viel kompetenter, als ich das kann. Wir haben noch Aufkleber hier vorne bei den Kopfhörern, solange der Vorrat reicht.